Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Lebensfreude zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und nicht zu bremsen, am Mittwoch, dem 2. April 2025. Gönnen Sie sich heute einen Abstecher, einen Fluchtweg in die freiheitliche, in die noch freiheitliche Schweiz. Allerdings in Brüssel versuchen sie auch unser Land immer mehr in den Schwitzkasten zu nehmen. Aber keine Angst, wir werden dann im Bedarfsfall wieder Felsbrocken und Baumstämme die Felswände runterrollen, um diese neuen Habsburgerheere da aus Brüssel zurückzudrängen. Nein, heute Abend in Hochdorf, Kanton Luzern, meine definitive Standortbestimmung zur Weltlage. Ja, das Durcheinandertal unserer Gegenwart muss da eingeordnet und sortiert werden, selbstverständlich immer unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz. Sichern Sie sich noch ein Ticket? Ja, es hat etwas Anfahrtswege, wenn Sie in deutschen Landen wohnen oder in Österreich. Aber warum nicht an diesem schönen Mittwoch zu Beginn des Aprils eine Spritzfahrt im Auto über Land oder man kann auch den Zug nehmen in die Schweiz. Hochdorf, melden Sie sich an www.ch-hochdorf, weltwoche.ch-hochdorf. Rund eine Stunde Vortrag und dann intensive Diskussion. Da können Sie alles auspacken, was Ihnen am Herzen liegt. Ich freue mich darauf. Die deutschen Medien wie die schweizerischen Medien im absoluten Anti-Trump-Fieber voll drin. Jeden Tag bekommen Sie da die umfassende Dröhnung. Meinen täglichen Anti-Trump, den gib mir heute. Es ist ja unglaublich, nichts Positives können da die Zeitungen dem amerikanischen Präsidenten abgewinnen. Sie finden es ganz falsch, dass er jetzt auf Frieden setzt gegenüber Russland. Neuerdings gibt er ja etwas konfrontativere, rempelndere und rüppelhaftere, könnte man auch sagen, Töne gegenüber dem russischen Präsidenten von sich. Das müsste ja eigentlich auch der Kriegstreiber- und Falkenfraktion im Bundestag gehören, aber weit gefehlt. Die prügeln also jeden Tag aufs Neue auf Donald Trump ein. Besonders kritisch wird jetzt auch beleuchtet in unseren und in den deutschen Zeitungen das, was die Trump-Regierung mit den amerikanischen Universitäten macht. Die streichen denen nämlich die Gelder und jetzt wird da die in Aussicht gestellte Abwanderung zweier Professoren gleichsam zum Massenexodus der Intellektuellen hochgeschrieben. Timothy Snyder, unter anderem der Geschichtsprofessor von Yale, der hat da seinen Abgang angekündigt. Das ist allerdings, wenn Sie mich fragen, kein großer Verlust für diese Universität, denn Timothy Snyder ist gar kein Wissenschaftler mehr, das ist ein Aktivist. Das darf er ja auch sein, aber eben nicht unter dem Deckmantel. Er würde da objektiv informieren und als Historiker nach wissenschaftlichen Kriterien vorgehen. Das ist einfach ein lupenreiner Aktivist und ja auch Kriegstreiber zusammen mit dieser Friedenspreisträgerin des Unfriedens mit der Anne Applebaum, die sich ja übrigens auch damit beschäftigt, unliebsame Medien anzuprangern, damit denen die Werbegelder gestrichen werden. Also die großen Kritiker der Autokraten sind im Grunde selber Autokraten, weil sie gegen die Meinungsäußerung Vielfalt sind, weil sie gegen die Medienvielfalt sind. Das ist eine fürchterliche Gruppe von Leuten, das sind schlimme Menschen, man kann sich da anders sagen, und die haben ein derartiges Wahrheitsgefühl, die halten sich wirklich für unfehlbar und für absolut im Recht in jeder Hinsicht, moralisch, wahrheitsmäßig, politisch, dass sie keinen Widerspruch mehr dulden. Aber eben, Trump, das wird nicht kritisiert, aber Trump, auf den wird da so eingedroschen, da gehen sie mit der Kettensäge des Javier Milei zu Werk. Unsere Journalisten dabei, und das gilt eben auch für die Schweiz, aber es gilt eben auch für die Europäische Union, es gilt besonders für Deutschland, dabei wäre doch Donald Trump eine riesige Chance für Europa, eine riesige Chance, gerade für die Bundesrepublik Deutschland. Und ich staune einfach, wo sind denn die angeblich amerikafreundlichen Zeitungshäuser, der Springer Verlag? Da musstest du ja im Arbeitsvertrag unterschreiben, die unverbrüchliche Treue zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber die haben eben auch Angst, die getrauen sich auch nicht, hier die transatlantische Trumpfkarte für einmal auszuspielen. Den beiden sind sie hinterhergelaufen mit seiner seelenlosen Konfrontations- und Sanktionspolitik gegen Russland. Aber bei Trump, da ist man nicht in der Lage, die Chance zu erkennen. Und gerade das Vorgehen gegen die Universitäten, und ich sage jetzt hier etwas sehr Provokatives, das ist ein Befreiungsschlag. Donald Trump rettet die amerikanischen Elite-Universitäten, indem er ihnen die Gelder streicht, solange sie auf diesem ideologischen Woke-Trip sind. Das ist kein Angriff auf die Universitäten, das ist das Gegenteil, das ist der Versuch, diese tollen, einstmals tollen amerikanischen Superuniversitäten wieder auf den Kurs des wissenschaftlichen Denkens zu führen und aus diesem antiaufklärerischen Obskurantismus herauszunehmen, der in den letzten Jahren sich da eingebürgert und eingeschliffen hat, und zwar massiv staatlich fremdfinanziert durch Steuerzahler, die vermutlich gar nicht genau wissen, wofür ihre Steuern da eigentlich zweckentfremdet werden. Nein, das ist doch eine gute Sache, auch das ist gut. Und wenn Sie jetzt 20 Jahre in den Vereinigten Staaten, wie aber auch in der Europäischen Union, eben diese fremdfinanzierte, letztlich sozialistische, grün-rote Politik gehabt haben, bis weit in bürgerliche Kreise, ja, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf die ganze Grundprägung, sozusagen die Grundmarinierung, die politische des Staates. Und wenn man hier wieder etwas verändern will, wenn man von diesem Extremismus, und es war eben ein Extremismus, wieder stärker zur Normalität zurückkehren möchte, ja, dann müssen sie halt handeln, wenn sie die Wahlversprechen wahrmachen wollen. Und das ist meines Erachtens das, was Trump tut. Er verwirklicht seine Wahlversprechen. Er hat seinen Leuten gesagt, ich bringe eine Veränderung. Wir gehen weg von diesem linken Radikalismus, kehren zurück zur Normalität, zum Common Sense. Ja, da müssen Sie aber auch etwas machen. Dann können Sie nicht einfach diese Geldströme weiterlaufen lassen, so wie der Friedrich Merz in der Bundesrepublik. Da habe ich heute einen ganz tollen Artikel gelesen von Hubertus Knabe in der Welt. Das ist ja fürchterlich, was dieser CDU-Kanzler in Spe, aber vielleicht wird das ja noch verhindert, wobei ich sehe nicht wie, der hat sich jetzt für Hunderte von Milliarden eine Regierung zusammengekauft, um da seine Kanzlerträume zu verwirklichen auf dem Buckel der deutschen Bevölkerung, des Steuerzahlers, und Sie werden sehen, auch bald der Wirtschaft, das wird dann nämlich weiter das Loch runtergehen. Vielleicht kurzfristig ein Aufflackern, dieses Konjunkturprogramm da der massiven Aufrüstung, die übrigens auch seelenlos ist, diese Aufrüstung, aber das wird sich dann mittelfristig rächen. Und eben der Friedrich Merz, da lesen wir jetzt bei Hubertus Knabe, dass die nun also weiterhin diese sogenannten Demokratieförderungsgesetze und Institutionen da aufrüsten und aufmunitionieren wollen. Ist doch nicht die Aufgabe des Staates, die Demokratie ideologisch zu fördern, vor allem, wenn Demokratieförderung im Grunde nicht Demokratieförderung bedeutet. Denn das, was da gefördert wird, hat mit Demokratie oft herzlich wenig zu tun. Da werden nämlich diese Antifa-Gruppen bezahlt, wie ich lese, Omas gegen Rechts. Da wird einfach eine einseitige Ideologisierung betrieben. Und nun lesen wir das eben auch altersunabhängig, da der Bund durchgreifen kann. Das heißt, ein Zentralismus, ein ideologischer Zentralismus greift da Bahn mit natürlich nach der Regie der Sozialdemokraten, aber eben die CDU, die CSU hat da früher offenbar, lesen wir bei Knabe, Widerstand geleistet, jetzt nicht mehr. Also hier wird eine Art staatliche Indoktrinierung der Kinder angeschoben oder vertieft, weitergemacht, noch mehr zum Exzess getrieben, und das ist der falsche Weg, das ist eben auch nicht Demokratieförderung. Und anstatt sich auf diesem Irrweg, auf diesem linken Irrweg weiter zu bewegen, sollte sich doch auch ein Friedrich Merz hier an den Amerikanern orientieren, könnte er diesen Schub da der Freiheit, könnte er doch aufgreifen um das stärker in Deutschland reinzupacken. Natürlich angepasst auf die örtlichen Befindlichkeiten. Da können sie vielleicht nicht so brachial durchmarschieren, wie das in den Vereinigten Staaten zumindest den Anschein macht. Ob es dann wirklich so läuft, das wird ja auch zum Teil unterschätzt. Also hier ist Deutschland, ist Europa meines Erachtens völlig im falschen Film. Stehen sie neben den Schuhen. Trump ist eine Chance, Trump ist keine Gefahr für Europa. Und in diesem ganzen Trump-Bashing, in diesem Trump-Verblödungssyndrom der Medien geht völlig unter, dass in der Nacht auf heute Mittwoch die Republikaner in Florida, gut, Florida ist ein sehr republikanischer Staat, aber trotzdem, das war ein kleiner Lackmustest, dass da die, ja, die Trump-Politik, die bei uns dermaßen verteufelt wird, nun in ihrem ersten ja, Wahltest da gemessen wird. Und die Republikaner haben gewonnen. Also die Amerikaner stehen hinter diesem Trump. Es zeichnet sich da nicht ab, dass es jetzt da eine massive Gegenwelle gäbe. Also man müsste auch vor diesem Hintergrund das überprüfen. Allerdings interessant, da sind ja die deutschen Medien nicht allein. Habe heute Morgen noch gelesen in der Financial Times. Also da ziehen sie auch gegen Trump massiv vom Leder. Nein, Trump ist eine Chance und es wäre übrigens auch für die Europäische Union eine Chance, die eigenen Zölle, die eigenen Verkrustungen und die Barrieren und Brandmauern in Frage zu stellen. Denn diese Europäische Union, die sich jetzt so absolut scheinheilig und wahrheitswidrig als Gralshüterin der Handelsfreiheit zelebriert, diese Europäische Union ist das Gegenteil. Das ist ein Korallenriff des Protektionismus, meine Damen und Herren. Und da müssten doch auch die Medien Gegensteuer geben, aber die sind in diesem Trump-Fieber drin. Brüssel weicht CO2-Ziele für Autokonzerne auf. Die haben jetzt auch gemerkt, dass diese CO2-Politik ein nuklearer Bombenangriff gegen die eigene Wertschöpfung, gegen den Wohlstand ist und dass man mit diesem Verbrennerverbot und dieser CO2-Politik, diesem grünen Radikalismus, dieser linksgrünen extremistischen Politik die Grundlagen zerstört, auf denen der europäische Wohlstand beruht und nicht zuletzt auch dieses Luxus- und Lotterleben der europäischen Politiker, die sich da ihre Tätigkeiten massiv, massiv vergüten lassen und große Saläre und Privilegien kassieren. In der FAZ beschäftigt man sich mit dem Urteil gegen Marine Le Pen und man ist da sehr, sehr kritisch gegenüber der französischen Oppositionsführerin von rechts. Da fällt mir einfach auf, dass die Türkei jetzt massiv kritisiert wird dafür, dass dort ein Bürgermeister justizmäßig verfolgt wird, gewissermaßen abgesetzt wurde von der Justiz. Das wird allgemein als Indiz dafür gewertet oder als unumstößlicher, gewissermaßen als unumstößlicher Beweis, als Wink mit dem Matterhorn sozusagen, dass eben diese Türkei immer mehr im Autokratismus, im Autoritarismus versinkt. Interessanterweise liest man es dann ganz anders, wenn man die französischen Verhältnisse da zu Gesicht bekommt, wie das dann beschrieben wird. Also da wird ja unendliches Verständnis für die Richter aufgebracht von Seiten der Journalisten. Aus meiner Sicht vielleicht zwei, drei Bemerkungen dazu. Punkt 1, selbstverständlich unterstehen auch die Politiker den Gesetzen, allerdings auch die Richter. Die stehen nicht über der Verfassung und über der Demokratie, schon gar nicht. Aber ich beobachte in der Europäischen Union, übrigens auch in der Schweiz, zunehmend eine Tendenz zum Richterstaat. Dass sich also Richter anmaßen, hier immer tiefer in die Demokratie einzumischen. Wir haben das gesehen in Rumänien, wir haben es oder sehen es laufend gegenüber Polen, noch mit der früheren konservativen Regierung und jetzt gegen die Regierung Orban. Wenn einfach etwas politisch nicht so aufgegleist ist, wie es denen in Brüssel passt, dann werden da die Justizfolterinstrumente ausgepackt. Und sobald dann das Land wieder zu Kreuze kriecht, konform geht mit dem, was in Brüssel für die Wahrheit gehalten wird, für das Wahre und Schöne und Gute, dann fallen diese Justiz-Daumenschrauben sofort dahin. Und das ist meines Erachtens jetzt auch das Problem hier im Fall Le Pen. offensichtlich, aber das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu wenig Jurist, offensichtlich gibt es hier tatsächlich den begründeten Verdacht oder eben sogar das begründete Urteil, dass die Partei Rassemblement National EU-Gelder zweckentfremdet hat. Wenn Sie die französischen Zeitungen lesen, schreiben die allerdings, und auch die, die nicht da auf der Seite von Frau Le Pen stehen, schreiben die, ja, das machen eigentlich alle, das sei gängige Praxis, dass diese EU-Gelder da auch für nationale Zwecke missbraucht werden. Aber mag ja sein, kann ja sein, ist möglich, dass sie das übertrieben haben, da beim Front oder beim heute, damals Front, heute Rassemblement National. Das kann man ja verurteilen, da kann man ja auch einen Schuldbruch aus verhängen. Aber, und das ist für mich das Unverhältnismäßige, das ist für mich, wo der Richterstaat eben zu weit geht, dass die nun also diese Politikerin endgültig, also fast schon endgültig, aus dem Spiel nehmen können mit dieser weitreichenden Verfügung, die nicht rekursfähig ist. Das heißt, sie ist schon rekursfähig, man hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, die bleibt gesperrt, auch wenn sie jetzt dagegen Rekurs ergreift. Erst nach einer Aufhebung des Urteils, aber da zweifelt man, dass das bis 2027 der Fall sein wird. Erst dann wäre das allenfalls möglich. Also hier maßen sich die Richter an, eine Politikerin einfach aus dem Spiel zu nehmen. Dabei könnte man sagen, ja gut, dann soll sich auch die Verurteilte dem Wähler stellen. Lass doch am Schluss die Demokratie entscheiden. Und in dieser Unverhältnismäßigkeit, in diesem scharfen Instrument sehe ich letztlich den Richterstab bzw. das Bestreben der Richter, sich über die Demokratie zu stellen. Und das finde ich gefährlich. Und das kommt in den deutschen Medien viel zu kurz. Das wird meines Erachtens zu wenig kritisiert, weil man eben auch in Deutschland liebäugelt mit solchen Methoden. Man möchte eben auch diese unliebsamen Politiker, vor allem auch die Politiker der AfD, die möchte man juristisch in den Senkel stellen, die möchte man juristisch aus dem Spiel nehmen, weil es eben demokratisch, politisch nicht gelingt. Und da sehe ich jetzt eine gefährliche Stimmung etwas in der Öffentlichkeit, da sieht man das eben in der Milde, im Umgang mit diesem Spruch da, mit dieser drakonischen Sperre gegen die aussichtsreichste oder mit aussichtsreichste Präsidentschaftsanwärterin in Frankreich, dass damit gewissermaßen geistig der Boden bereitet werden soll, auch in Deutschland, um mit entsprechenden Massnahmen die AfD kaputt zu machen. Bistrons Immunität aufgehoben, in diese Richtung geht es ja bereits, Strafverfahren in München wegen Twitter-Collage, da wird der AfD-Abgeordnete angepackt, weil er auf Twitter irgendetwas veröffentlicht hat, wo Politiker den Arm heben, und jetzt kommt man und will darin eine Anspielung auf den Hitlergruß sehen, das überhaupt nicht gehe. Also hier wird also wirklich ganz tief eingegriffen in den Bereich der ja, vielleicht auch politischen Satire oder der Provokation oder wie Sie immer das nennen wollen. Das geht einfach in diese Richtung der Verjustifizierung der Politik. Hört auf mit dem, die Demokratie, die Politik lebt davon, dass man Politiker, die einem nicht passen, dass man die widerlegt, dass man die in der politischen Auseinandersetzung dann vorführt und eben nicht mit dem Richter vor Gericht. Sollte die Demokratie, sollte die Frage einer Präsidentschaft nicht entschieden werden, das muss an der Urne entschieden werden. Dann interessant, die Auseinandersetzung, die wird auch in der Schweiz registriert, zwischen jetzt da der Nancy Faeser, der noch Innenministerin und Asylministerin in Deutschland, und dem Chef da des Bundesamts für Migration, Hans Eckhard Sommer, der seit 2018 dieses Amt leistet, der hat ja mit mutigen Aussagen von sich reden gemacht. Er hat gesagt, das deutsche Asylsystem sei im Grunde kaputt, da werden die Falschen belohnt, es würden im Grunde Diktatoren und Potentaten entscheiden, wer da nach Deutschland komme, und die Behauptung, dass man jetzt da wirksamer abschiebe, werde durch die Realität nicht gedeckt. Faktisch jeder Syrer, der in die Bundesrepublik komme, der könne bleiben, obwohl ja eigentlich die Anerkennungsquote beim Asyl bei 40% liegt. Die 40% scheinen mir ohnehin sehr hoch zu sein, weil die, die in ein Land kommen mit echten Asylgründen, also die wirklich aufgrund ihrer Hauptfarbe, ihrer politischen oder religiösen Gesinnung, aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sind, das ist eine absolute Minderheit. Also da bewegen wir uns dann im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, im ganzen Umfang dieser herandrängenden Flüchtlingsgesellschaft. Massen, das ist ja auch ein riesiges Tabu. Als ich das mal in einer deutschen Talkshow gesagt habe, wollten sie mir fast das Mikrofon abdrehen. Aber es stimmt einfach, es ist so. Ich weiß das ja aus der Schweizer Migrationspolitik, wenn sie da mit den Chefbeamten reden, wenn die mal offen auspacken, dann erfahren sie eben, wie es wirklich ist. Und das hat er angesprochen, er hat gesagt, man müsse das Individualrecht auf Asyl, das müsse man aufheben und stattdessen solle man die Möglichkeit von Kontingenten, auch großzügig bemessenen Kontingenten, zusammen mit der EU abstimmen. Mir scheint das ein sehr sinnvoller Vorschlag zu sein. Auf jeden Fall ein Vorschlag, den man diskutieren kann. Aber eben die Frau Faeser da, die Frau mit der Armbinde, damals an der Fußball-WM in Katar, die ist da ganz anderer Meinung und fährt da diesen Beamten scharf übers Maul. Milorad Dodik auf Reisen, auch ein interessanter Fall der politischen Justiz. Der bosnische Serbenführer, sehr populär in seiner Republika Srpska, man darf ja nicht sagen Serbische Republik, das ist eine autonome Zone, gewissermaßen ein Departement in diesem Vielvölkerstaat Bosnien. Und in diesem Bosnien, ja, das ist ein Protektorat der Europäischen Union, das gewissermaßen ein Untertanengebiet, hätte man das in der alten Schweizerischen Eidgenossenschaft gesagt. Und da ist der Chef eben ein hoher Repräsentant, nur schon dieser Ausdruck, ein hoher Repräsentant, ein Gouverneur, ein Statthalter, das ist dieser Herr Schmidt. Und der Herr Schmidt, der ja demokratisch überhaupt nicht legitimiert oder gewählt ist, der verfügt da nun mit weitreichenden Urteilen allerhand. Er hat so eben diesen demokratisch gewählten Präsidenten der Republika Srpska, den Milorad Dodik, auch aus der Politik da genommen, verurteilt. Man hat ihn da wegen angeblicher Unterwanderung des Dayton-Abkommens vor den Richter gestellt, beziehungsweise ihn da jetzt entsprechend sanktioniert, und der dürfe im Grunde gar nicht mehr da im Amt wirken. Das sind ja auch Missstände, das sind ja ganz massive Eingriffe in die Politik, in die Demokratie durch die Europäische Union, die überhaupt nicht kritisch reflektiert werden. Und das macht mich einfach misstrauisch in der Berichterstattung. Kann ja sein, dass dieser hohe Repräsentant durchaus gewichtige Gründe auf seiner Seite hat, aber die Berichterstattung, die ist so einseitig, jetzt auch hier in den deutschen Mainstream-Medien natürlich, dass man automatisch ins Zweifeln kommt. Und Milorad Dodik war gerade kürzlich in Israel, ist dort also von Netanyahu empfangen worden, und jetzt ist er in Moskau gesichtet worden und hat gesagt, er werde bei den Siegesfeiern am 9. Mai auch auf dem Roten Platz stehen. Ja, Milorad Dodik, die Serben, die haben alte Beziehungen zu Russland, das wird ihm natürlich auch um die Ohren geschlagen, und das macht mich dann gerade noch einmal misstrauischer. Wird jetzt hier dieser Politiker dafür abgestraft, dass er eine andere politische Auffassung hat als Brüssel? Will dann der hohe Repräsentant in Bosnien vielleicht auch den amerikanischen Präsidenten irgendeinmal verurteilen, wenn er das könnte, weil eben auch Trump eine andere politische Strategie fährt gegenüber Russland als die Europäische Union? Das sind schon unheilvolle Tendenzen, wenn man das zusammenpackt mit dem Fall Le Pen in Frankreich. Donald Trump, ja, darüber haben wir gesprochen. Katastrophe mit Ansage. Das ist noch ein Thema, Katastrophe mit Ansage. Ein Leitartikel in der Welt heute Morgen von Ulf Poschardt. Und was ist die Katastrophe? Dass die AfD nur nach einem Punkt hinter der CDU-CSU liegt. Nein, das ist keine Katastrophe, das ist die Demokratie. Und es ist nicht mal überraschend, wenn man sieht, was der Friedrich Merz da macht, der ja ursprünglich den AfDlern Angst und Schrecken einjagte, weil sie fürchteten, dass er mehr oder weniger das ganze AfD-Programm kopiert, um die AfD so überflüssig zu machen. Aber er hat ja das Gegenteil gemacht. Und darum ist der Friedrich Merz der größte heimliche Verbündete der AfD. Die lachen sich doch ins Fäustchen zurecht. Und die werden aber trotzdem massiv angefeindet dafür, dass sie einfach eine konsequente Politik betreiben. Man kann ja gegen diese Politik sein, aber eben, man will ja diese Partei auch irgendwie ausbrandmauern, man will sie verbieten, es wird über Parteiverbote nachgedacht. Das ist der falsche Weg, das ist ein Irrweg, meine Damen und Herren. Eben über die Meinungsunfreiheit haben wir gesprochen. Die Florida-Wahlen waren ein Thema und auch die amerikanischen Universitäten haben wir schon eingangs angesprochen. Trump rettet die amerikanischen Universitäten. Vielen herzlichen Dank übrigens für Ihre Zuschriften zum Thema Identitätskrise in Deutschland. Ich komme auf dieses Thema noch zu sprechen. Das habe ich gestern etwas lanciert. Das Unheimliche an dieser Aufrüstungsorgie jetzt auch und gerade in der Bundesrepublik ist ja die Tatsache, dass sie gewissermaßen in einem patriotischen Vakuum stattfindet. Ja, welches Deutschland will man denn da eigentlich verteidigen? Welches Deutschland erhebt jetzt da sein wehrhaftes Haupt? Ist das ein Deutschland der Sönke Neitzels, der Kiesewetters und der Kavalleristen, die beispielsweise auf die Schweiz losgehen, wenn sie etwas macht, was Berlin nicht passt? Ist das sozusagen der Schrumpfriese einer, ja, gewissermaßen wieder etwas größenwahnsinnig angehauchten Politik? Oder ist das eine geläuterte, bescheidene Bundesrepublik, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, eine Bonner Republik? Oder ist das eben diese neue grüne oder linksgrüne Pickelhaube da in Berlin, die ja immer noch linksgrün ist, obwohl mittlerweile die CDU/CSU am Ruder sein sollte? Verrückte Zustände. Und diese Orientierungskrise, diese Identitätskrise in Deutschland ist für mich ein ganz grosses Thema. Das sehen Sie auch an der allgemeinen Aufgeregtheit und Sie sehen es auch an der Unfähigkeit, miteinander zu reden. Brandmauern sind immer ein Zeichen, dass sie einen Psychoschaden haben in der Demokratie. Wenn man Brandmauern baut, dann stimmt einfach etwas nicht mehr. Dann sind die Leute irgendwie überfordert, dann können sie nicht mehr miteinander umgehen und dann machen sie das kaputt, was eigentlich die Demokratie ausmachen sollte, nämlich dass alle mit allen über alles reden. Das ist Demokratie. Und Brandmauer ist was ganz anderes. Das ist Autokratie, das ist ein autoritärer Staat. Da werden Millionen von Bürgern faktisch ausgegrenzt, entmachtet. Da stimmt etwas nicht. Und man muss da etwas in die Ursachen steigen. Und ich glaube, dass es eben in Deutschland diese Orientierungskrise gibt. Die Bundesrepublik, die wissen nicht mehr im Moment, wie sie sich aufstellen müssen. Es gibt den Westteil, das ist EU, das ist Amerika, ja, aber eben ein Amerika, das man irgendwie anders sich zurechtgelegt hat. Ein Amerika, das ist auch Moralismus, diese Überheblichkeit, die da vor allem in den Medien zelebriert wird. Das ist natürlich jetzt auch etwas, diese linke Dekadenz, die sich in den letzten Jahren eingeschliffen hat. Und dann haben sie auf der östlichen Seite des Landes, da haben sie aus meiner Sicht das Freiheitsbewusstsein, da haben sie die empfindlichen Antennen gegenüber Bevormundungen, gegenüber Überheblichkeiten, sie haben mehr nationalstaatliche Orientierung, nicht Nationalismus. Mag ja sein, dass es da auch ein paar Hitzköpfe und Überschießende geben mag, kann ja sein, aber die große Menge der Leute, die setzen sich doch für einen aufgeklärten Patriotismus ein. Die wollen mehr Deutschland, weniger Staat, mehr Deutschland, weniger Brüssel. Das ist doch das entscheidende Thema hier. Und diese kognitive Dissonanz gewissermaßen, die müsste man jetzt besprechen, aber es fehlt da den Medien, es fehlt der Politik, wie die Sprache, diesen Diskurs überhaupt auszutragen. Das ist das entscheidende Thema. Und wohin könnte die Reise gehen? Was wäre da der richtige Weg? Ja, wenn Sie mich fragen, aus den ganzen historischen Erfahrungen heraus habe ich den Gedanken beliebt zu machen versucht. Ja, mehr Kleinstaatwagen, mehr Schweizwagen. Deutschland für einmal gerne klein und nicht gerne groß. Man sagt es den Deutschen ja nach, nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, dass sie natürlich auch aufgrund ihrer enormen Tüchtigkeit, der gigantischen Leistungen, viele leider in der Vergangenheit, dass man deshalb glaubt oder sich auserkoren fühlt, da eine Führungsrolle einzunehmen. Und man bildet sich dann ein, man wisse besser, was für die anderen gut ist, zum Beispiel für die Schweizer, was die da zu tun hätten, oder die Polen oder die Ungarn. Ich glaube, das ist nicht das Deutschland, das in der Zukunft erfolgreich sein kann. Vielleicht sollte sich Deutschland wirklich etwas, da spricht jetzt der Schweizer aus mir, sollte sich Deutschland etwas stärker an der Schweiz orientieren. Wir waren ja auch mal eine europäische Großmacht, bis 1515. Dann sind wir bei Marignano fürchterlich besiegt worden. Und nachher kam die Einsicht, nachher kam die Einkehr, hat man gesagt, passen wir auf mit der Außenpolitik, seien wir neutraler, versuchen wir mehr den Ausgleich, den Frieden nach vorne zu bringen und nicht unbedingt uns da eben politisch aufzuplustern. Versuchen wir, die Leute zu beeindrucken durch unsere wirtschaftlichen Leistungen, durch die Art, wie wir unser eigenes Land verwalten, wie wir uns regieren, durch unsere Wirtschaft, durch unsere Innovationskraft, durch den vorbildlichen Charakter unseres Gemeinwesens. Also stärker als Vorbild wirken und weniger als Einpeitscher da vorne knallend und hackenschlagend auftrumpfen. Das ist vielleicht ein Weg. Aber wir werden diese Diskussion weiterführen. Ich sammle Ihre Anregungen und werde dazu vielleicht dann auch mal eine Sondersendung oder ein Weltwoche-Daily-Livestream machen, vielleicht auch mal einen öffentlichen Vortrag in Deutschland. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Ihre Zusendungen. Jetzt aber muss ich stoppen, sonst hört es ja hier gar nicht mehr auf. Wobei man hat gar nicht gemerkt, wie lange das eigentlich gedauert hat. Das ist ja wie im Flug vorbeigegangen, diese 10 Minuten da hinter uns. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich freue mich aufs Wiedersehen.